Ja, seid herzlich gegrüßt in Christo Jesu, liebe Geschwister. Und wir dürfen ja sein, was? Auserwählte, Heilige und Geliebte. Nicht, weil wir so wären, sondern weil er uns zu solchen gemacht hat. Und unter diesem Namen dürfen wir auch heute Nachmittag sein. Und wir haben ja schon herrliche Botschaft gehört heute Morgen über das, was der Herr erreichen wird. Und ich denke, das ist auch in Hebräer 12 die Stelle, die der Eberhard eben angeführt hat. Dort finden wir auch den Glauben Jesu Christi. Was hat denn der Herr Jesus geglaubt? Er hat geglaubt oder besser vertraut darauf, dass er durch sein Leiden das All wieder zum Vater zurückbringt. Das ist sein Glaube. Und den Glauben hat er uns gegeben. Und deshalb können wir glauben, weil unser Glaube, der wird nicht bis zur Tür reichen da hinten, auch heute nicht. Ja, das wird jeder feststellen, sobald mal Bedrängnis kommt. So ein richtiges Kopfweh, das reicht schon, dass man kaum mehr ein Gebet zusammenbringt. Und deshalb sind wir dankbar, dass wir seinen Glauben haben. Und der Glaube, der trägt, weil der Christus ist in uns und er verwendet sich unaussprechlich und unausgesetzt für uns. Nach Römer 8, Vers 34 und auch anderen Stellen. Ja, so viel zur Einleitung zu dem Thema unser Leben angesichts der nahegekommenen Entrückung. Gestern haben wir ja versucht, die Frage zu beantworten, warum ist denn die Entrückung nahe gekommen? Warum ist sie sehr nahe, mit Händen greifbar? Ja, obwohl wir weder Datum für die Entrückung noch für den Beginn der großen Drangsal kennen. Wissen wir nicht, müssen wir nicht wissen, aber wir sehen die Dinge herannahen. Und deshalb will ich jetzt heute Nachmittag zu den beiden Briefen gehen, die ganz speziell über das Kommen, das Wiederkommen und das Kommen des Herrn Jesus Christus zu seiner Gemeinde sprechen. Und das sind die beiden Thessalonicher Briefe. Wir werden natürlich die nicht behandeln können, das wäre ja eine Hybris, das glauben zu wollen, an einem Nachmittag tun zu können. Ja, aber wir wollen einige Dinge, die mit unserem Wandel, mit unserem täglichen Leben angesichts dieser unserer Rettung, mit diesen Dingen wollen wir heute Nachmittag uns beschäftigen. Der Paulus hat den Thessalonichern in wenigen Wochen, die er mit Silas und Timotheus dort gedient hat, den ganzen Ratschluss Gottes gepredigt, so wie er das auch an anderen Orten getan hat in seinen bisherigen Reisen bis dahin. Und dazu gehörte neben dem Evangelium und Geheimnis des Christus samt ihrer Erwählung, die er ja gleich im ersten Brief auch erwähnt, die Belehrung über den 70. Siebener, den damals mit Händen greifbar nahen Tag des Herrn, in allen Details. Und im zweiten Brief schreibt er ja, erinnert ihr euch nicht, dass ich dies zu euch sagte, als ich noch bei euch war? Also alles, was er in den beiden Briefen behandelt hat, das hatte er mündlich bereits gepredigt gehabt, als er nur wenige Wochen bei ihnen war. Und wir hatten ja gesagt, die Königsherrschaft der Himmel, die war bis zum Jahr 70, war die nahe bevorstehend. Beweis kann ich leider nicht bringen. Es gibt 17 klare Hinweise in den Briefen des Paulus 8 und in den Briefen, mit den anderen Briefen, also exklusive Evangelien und Offenbarung, ja, nur die Briefe. 9 Hinweise an Israel, dass die Königsherrschaft des Christus nahe ist. Und damit auch das Gericht, also die Königsherrschaft und damit auch das vorausgehende Gericht des 70. Siebeners mit Händen greifbar nahe bevorstand. Das hatte auch Petrus in beiden seiner Reden in Jerusalem gepredigt. Apostelgeschichte 2 und 3. Die 12 Apostel samt Paulus an die Nationen haben das auch so gepredigt, dort wo sie eben aufgrund ihres Auftrags hingesandt wurden von ihrem Herrn. Die 12 Apostel zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel inklusive Diaspora und Paulus eben zu den Nationen. Paulus lehrte die Thessalonicher auch, dass sie vor dem kommenden Zorn entrückt werden. Und Paulus rechnete sich logischerweise selber als bei der Entrückung noch lebend. Das zeigen die Verse 1. Thessalonicher 4, 15 bis 17. Da spricht er zweimal von denen, die noch lebend übrig bleiben und erzählt sich selber dazu, logischerweise. Ja. Auch lehrte er sie, dass sie Drangsale haben werden, aber dass sie nicht in die Drangsal, in die Drangsal Israels, in die Drangsal Jakobs, Jeremia 30, Vers 7, hineinkommen müssen. Nachdem Paulus, Silas und Timotheus Thessalonich fluchtartig verlassen mussten, das können wir in Apostelgeschichte 17 nachlesen, kamen ihr Lehrer zu den logischerweise noch wenigen Wochen alten Säuglingen in Christo, verzeiht den Ausdruck, ja, wenn jemand frisch, ja, das neue Leben vom Herrn empfangen hat, dann ist er ein Säugling in Christo. Und das ist nichts Schlimmes, sondern normal. Es ist nur schlimm, wenn der Säugling Säugling bleibt, dann wird's gefährlich. Oder, wie der Hebräerbriefschreiber sagt, ihr solltet eigentlich schon längst Lehrer sein, aber ihr braucht wieder um Milch. Hebräer 5, ja, ihr kennt ja den Zusammenhang. Also, und diese ihr Lehrer, die lehrten genau das Gegenteil von dem, was Paulus predigte. Und dazu schrieben jene auch gefälschte Briefe, sogar im Namen von Paulus. Ja, er geht in Kapitel 2 vom zweiten Brief darauf ein. Und in 2. Thessalonicher 2, 1 und 2. Und wir müssen natürlich beim Betrachten oder auch etwa beim Beurteilen darüber nachdenken, es gab damals kein Neues Testament. Ja, und die Thessalonicher hatten, weil es ja eine Synagoge war, nur das Alte Testament. Und sie waren also eigentlich genau instruiert, was der Tag des Jahwes bedeutet. Und weil die Thessalonicher jetzt Drangsale erlitten hatten von ihren Landsleuten, haben die Irrlehrer gesagt, seht ihr, das ist der Beweis, dass ihr in der großen Drangsal seid. Ja, und dann sind die Geschwister durcheinander gekommen und haben sie gefragt, ja, wo ist jetzt die Wiederkunft Jesu, die der Paulus uns gepredigt hat, wo ist die Entrückung, wo sind die bereits gestorbenen Geschwister, ja, die hätten doch müssen auferstehen, was uns der Paulus gelehrt hat. Und so war das ein katastrophales Durcheinander. Es war wie ein geistliches Erdbeben bei den Thessalonichern entstanden. Und deshalb, und wir können unserem Herrn danken, ja, dass so eine Situation war, deshalb haben wir genau die Briefe, die für unsere Zeit jetzt ganz entscheidend wichtig sind, was die Belehrung angeht, nämlich in der Nähe der Entrückung zu leben. Und darüber wollen wir nachdenken. Paulus schrieb in relativ kurzem Abstand in den Jahren ungefähr 52 bis 53 von Korinth aus diese beiden Briefe, um das Durcheinander in Thessalonich zu beenden und die Geschwister zu beruhigen, auch um die durch die irreführende Belehrung entstandene Unordnung im täglichen Wandel der Thessalonicher wieder gerade zu richten. Weil aufgrund einer Irrlehre erfolgt ein irres Verhalten. Ja, wenn ich irrgelehrt werde, dann werde ich mich irr verhalten. Sehen wir das nicht heute? Um uns herum? Es wird irres Zeug gelehrt und die Leute spinnen. Man kann es nicht anders sagen. Ohne dass ich jetzt Steine werfen will, die können es ja nicht anders. Wer den Geist Gottes hat, der ist eigentlich dem ganzen System ausgeliefert. Willenlos. Da müssen wir auch Barmherzigkeit üben und in der Fürbitte dran denken. Und deshalb können wir sagen, die heilsgeschichtliche Situation der Thessalonicher, die war damals der unseren heute, 2024, sehr, sehr ähnlich. Es gab ein intaktes Israel im Land der Väter, ein Teil bereits an den Messias glaubend, ja, in Jerusalem nämlich, und auch in der Diaspora. Und die Sammlung des Leibes Christi war durch Paulus bereits angelaufen. Ja. Das war ja, er kam ja auf seiner zweiten uns berichteten Reise nach Thessalonich. Ja. Und die dritte Reise, die dann in Jerusalem wieder endete, die stand noch bevor. Der Unterschied zu 2024 von damals, das hatten wir gestern nachgewiesen, war schlicht und ergreifend der Tempel in Jerusalem und der Opferdienst. Die hatten damals, waren die noch intakt und heute warten wir, also wir nicht, aber von der Prophetie her erwartet man jetzt als nächstes irgendwann den Bau des Tempels und die Installation des Opferdienstes. Dazu hatte ich gestern einiges gesagt. Und darum betrachten wir heute Mittag einige Ermahnungen aus den beiden Thessalonicher Briefen. Sie sind für den gesamten Zeitraum gültig, in welcher unser Haupt seinen Leib sammelt, um den Grad der Reife zu erreichen, die er für den Zeitpunkt der Entrückung vorgesehen hat. Ja, er wartet ja mit der Entrückung unter mehreren Gesichtspunkten. Erstens mal müssen so und so viele Leibesglieder zusammenkommen. Zweitens müssen diese Leibesglieder bestimmte geistliche Entwicklungen hinter sich gebracht haben. Und außerdem wartet der Herr auch auf die Situation um Israel überhaupt, auf die globale Situation, die er bestimmt hat, woraus er dann die Gemeinde herausreißt. Und viele andere Gesichtspunkte mehr, die wir gar nicht wissen. Wir können natürlich der Zeit halber nicht alle Verse der beiden Briefe behandeln, die von einem täglichen, dem Evangelium konformen Leben sprechen, sondern wir greifen einige wichtige Teile heraus. Und jetzt dürft ihr mal mitarbeiten, und zwar indem ihr eure Bibel zumacht, bitte. Also wirklich zumachen. Ja? Und dann lese ich euch den Abschnitt vor, aus dem wir einiges betrachten wollen. Ich lese ab 1. Thessalonicher 4, Vers 1, mehr sage ich jetzt nicht, und bitte die Bibel zumachen. Übrigens nun, Brüder, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesu, wie ihr von uns empfangen habt, in welcher Weise ihr wandeln und Gott gefallen sollt, wie ihr auch wandelt, dass ihr darin überfließet. Denn ihr wisst, welche Gebote wir euch gegeben haben durch den Herrn Jesus. Also nicht Paulus' Gebote, sondern durch den Herrn Jesus. Denn dies ist Gottes Wille, euer Geheiligtsein, dass ihr euch der Unzucht oder Hurerei enthaltet, dass ein jeder von euch sein eigenes Gefäß in Geheiligtsein und Ehrbarkeit zu besitzen wisse oder zu gewinnen wisse, nicht in Leidenschaft der Lust, wie auch die Nationen, die Gott nicht kennen, dass er seinen Bruder nicht übersehe, noch hintergehe in der Sache, weil der Herr Vergelter oder Rächer ist über dies alles, wie wir euch auch zuvor gesagt und ernstlich bezeugt haben. Denn Gott hat uns nicht zur Unreinigkeit berufen, sondern im Geheiligtsein. Deshalb nun, wer dies verachtet, verachtet nicht einen Menschen, also Paulus und seine Mitarbeiter, sondern Gott, der euch auch seinen Heiligen Geist gegeben hat. Was aber die Bruderliebe betrifft, so habt ihr nicht nötig, dass wir euch schreiben, denn ihr seid selbst von Gott gelehrt, einander zu lieben. Denn das tut ihr auch gegen alle Brüder, die in ganz Mazedonien sind. Wir ermahnen euch aber, Brüder, reichlicher überzufließen und euch zu beeifern, still zu sein und eure eigenen Geschäfte zu tun, und mit euren eigenen Händen zu arbeiten, so wie wir euch geboten haben, auf dass ihr ehrbar wandelt gegen die draußen und niemandes bedürft oder autark seid. Wir bitten euch aber, Brüder, dass ihr die erkennet, die unter euch arbeiten und euch vorstehen im Herrn und euch zurechtweisen, und dass ihr sie über die Maßen in Liebe achtet, um ihres Werkes willen seid in Frieden untereinander. Wir ermahnen euch aber oder rufen euch herzu, Brüder, weiset die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, nehmet euch der Schwachen an, seid langmütig gegen alle. Seht zu, dass ihr niemand Böses mit Bösem vergeltet, sondern strebt alle Zeit dem Guten nach, gegeneinander und gegen alle. Freut euch unausgesetzt. Hört nie auf zu beten oder betet unausgesetzt. Danksaget in allem. Warum? Denn dies ist der Wille Gottes in Christo Jesu gegen euch. Den Geist löscht nicht aus oder dämpft nicht, Weissagungen verachtet nicht, prüfet aber alles, das Gute haltet fest, von aller Art des Bösen haltet euch fern. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig oder sondere euch völlig ab, und euer ganzer Geist und die Seele und der Leib werde tadellos bewahrt für die Gegenwart unseres Herrn Jesu Christi. Treu ist, der euch ruft, der wird es auch tun. Jetzt seid ihr gefragt, Geschwister, ist euch was aufgefallen beim Vorlesen? Ich habe was ausgelassen. Und zwar einen Riesenabschnitt. 1. Thessalonicher 4, 13, ja, bis Kapitel 5, Vers 11. Das ist eine Botschaft für sich. Da komme ich nachher drauf zu sprechen. Paulus vollzieht hier im Kapitel 4, im ersten Brief, ab Vers 13, einen stilistischen Bruch. Wenn ich im Aufsatz sowas geschrieben hätte in der Schule, dann hätte der Lehrer außen einen roten Strich gemacht und hätte rangeschrieben, bitte einen Gedanken fertig machen und dann den nächsten anfangen. Was hat der Paulus gemacht? Der hat einfach seinen Gedankengang unterbrochen und hat ein Riesenthema, ein Riesenfass aufgemacht, nämlich Thema Entrückung und Tag des Herrn. Und dann hat er das Fass zugemacht und hat nahtlos, ihr habt's ja, wenn man das liest, ja, und nicht weiß, dass da drin noch was fehlt, dann merkt man es gar nicht, ja, weil der ganze Schreibstil, die Formulierung der Ermahnung, die geht praktisch nahtlos durch. Jetzt möchte ich, bevor wir dann darauf eingehen, wollte ich in den ersten 12 Versen oder zu den ersten 12 Versen verschiedene Dinge sagen. Zunächst eine kurze Inhaltsangabe zu dem Abschnitt 1. Thessalonicher 4, 1 bis 5, 22. Der Aufbau dieses Abschnitts ist sehr einfach, zweigeteilt und wie folgt. Kapitel 4, 1 bis 12 und 5, 12 bis 22. Ich habe jetzt bis 24 gelesen gehabt. Dort finden wir Ermahnungen für das praktische tägliche Leben, solange bis das Haupt Christus seinen Leib aus dem gegenwärtigen Äon herausreißt. Die beiden Versgruppen bilden gewissermaßen eine große Klammer. Also es geht erst um den Wandel und dann geht es nochmal um den Wandel. Und dazwischen drin ist jetzt der zweite Teil. Das ist 4, Vers 13 bis Kapitel 5, Vers 11. Und der ist eingebettet in diese Ermahnungen und wieder unterteilt in die Verse 13 bis 18. Und dort beschreibt Paulus, wie die Entrückung der Gemeinde abläuft und was für ein Resultat daraus kommt. Nämlich, Vers 17, von da ab werden wir alle Zeit zusammen. Ja, enger geht's nicht mit dem Herrn sein, nachdem wir entrückt wurden. Und es gibt keine Zeit mehr, wo wir vom Haupt getrennt sein werden. Jetzt ist ja der Christus schon in uns, sagt Paulus mehrfach. Römer 8, Vers 10, die klassischste Stelle, ja, wenn aber der Christus in euch ist und so weiter. Nachher werden wir aber wirklich von Angesicht mit unserem Haupt vereint sein und direkt von ihm unsere Anweisungen bekommen. Und die haben es alle mit der Rettung zu tun, das dürfen wir annehmen, ja. Dann die Verse Kapitel 5, 1 bis 11. Dort geht Paulus zum ersten Mal dann auf die Irrlehrer ein, ja, indem er ganz klar zum Ausdruck bringt, warum wir den Tag herannahen sehen und Paulus daher zu Zeiten und Zeitpunkten dem Leib Christi nicht zu schreiben nötig hat. Ja. Also er sagt klar, Leute, ihr seht den Tag des Gerichts herannahen, ja. Also das ist wie wenn der dritten die Tür aufgeht und da kommt jemand rein, meinetwegen ein Feuerwehrmann, und dann müssen wir, aha, dann ist vielleicht eine Übung, ja, dann wissen wir, was da passiert. Wir sehen den also kommen. Die anderen draußen, die sehen den nicht kommen, obwohl er kommt. Ja, und so ist es mit dem Tag Jahwes, mit dem Gericht. Den sehen nur die, die den Geist des Christus haben. Nicht einmal Israel sieht das. Bis jetzt. Und dazu ist der Tag auch, er sagt in Vers 4 unter anderem, dass uns dieser Tag des Herrn nicht wie ein Dieb ergreift, ja, sondern wir sehen quasi den Dieb herankommen und können dann die Tür verrammeln, im Bilde gesprochen, ja, das Bild, das der Paulus hier verwendet. Und dazu ist dieser Teil auch eine Warnung an uns, er sagt, wir sollen wachsam und nüchtern sein. Ja, wenn wir nicht wachen und nicht nüchtern sind, dann schlafen wir wie die übrigen und sehen eben nicht, dass der Tag herankommt. Leider haben wir es mit nicht wenigen Gotteskindern zu tun, bei denen man den Eindruck hat, die schlafen, die merken gar nicht, welche Stunde es geschlagen hat. Schließlich erklärt Paulus dann in 1. Thessalonicher 5, Vers 9, wie in Römer 5, Vers 9, dass der Leib des Christus nicht zum Zorn gesetzt ist, also nicht in die Zorneszeit, die für Israel ist, hineinkommt. Jetzt wollen wir zu der Belehrung zum täglichen, dem Evangelium gemäßen Wandel kommen. In den Versen 1 und 2, dort bittet Paulus, oder er erfragt, er sagt, Leute, passt auf, schaut her, er ruft herbei, er lädt ein, hier die Thessalonicher, dass sie reichlicher überfließen sollen in dem Ausleben der Ordnungen, die ihnen Paulus vorher mündlich verkündigt hatte. Und auch vorgelebt hatte in den wenigen Wochen, die er in dieser Stadt in Thessalonich zugebracht hat. Denn Paulus und Silas, die mussten ja nach Apostelgeschichte 17, Vers 10 Thessalonich fluchtartig verlassen, weil die Juden einen Aufstand gegen sie angezettelt haben. Und da sind die ja Meister drin, immer gewesen. Der ganzen Apostelgeschichte war das so. Und Paulus musste fluchtartig gehen. Und die Brüder sollten überfließen in dem, was praktisch anfangs in ihrem noch jungen Glaubensleben schon geworden war. Sie sollten überfließen. Überfließen tut ein Gefäß, wenn wir so lange was reingießen, bis das voll ist, und dann nicht aufhören, ja, sondern weitergießen. Und genau das ist ein Bild für das, was Gott durch uns bewirken will. Er will nicht nur, dass wir für uns selber leben, sondern für den, der für uns gestorben ist. Und damit macht er unser Gefäß erst voll und dann gießt er weiter Wein, damit es überfließt in die Umgebung. Ja? Das ist auch ein schönes Bild. Es muss nicht jedes junge Gotteskind gleich in wilde Aktionen verfallen, sondern erstmal sich füllen lassen. Und dann, wenn die Fülle kommt, ja, wenn es beginnt überzufließen, das können ganz einfache einzelne Dinge sein, dann geht es nach draußen. Und dann fängt auch der Glaubende an, nicht mehr nur sich um sich selber zu drehen, sondern sich um seine Umgebung zu kümmern. In Vers 3 gibt Paulus den Grund an. Unser Gott will, dass wir nicht nur Geheiligte sind, sondern auch heilig leben. Und das ist ein Riesenunterschied. Er selber machte uns zu Heiligen, und das heißt zu Abgesonderten durch Christi Loskauf. Heilig sein bedeutet zunächst einmal nur, dass ich einen Gegenstand nehme aus der Menge irgendwelcher Gegenstände und den auf die Seite lege und sage, mit dem Gegenstand mache ich nur ganz bestimmte Sachen. Ja. So gibt es zum Beispiel, ich glaube, meine Mutter hatte das, die hat einen bestimmten Löffel und da ging eine ganz bestimmte Menge Zeugs rein und da hat sie den verwendet, um irgendwas abzumessen. Mit dem haben wir nie gegessen, mit dem Löffel, der war als Messlöffel da. Ja, also abgesondert, mit dem hätten wir auch Suppe essen können, aber das hat niemand gemacht, weil es ein Messlöffel war. Und genau das Gleiche macht der Herr mit dir und mir, er sondert uns ab und gibt jedem eine ganz bestimmte Aufgabe, die wir erledigen sollen. Da sind wir erst einmal Jungspunde, ja, und machen tausend Fehler, aber mit der Zeit lernen wir genau das zu tun, was er will. So arbeitet Gott. Der Teufel, der uniformiert, muss die gleichen Jeans tragen, die gleiche Sprache sprechen, darf nichts mehr denken, sondern nur das machen, was von oben kommt. Ja, lauter diese Sachen, das ist die Zeit ja riesenvoll heute. In Kolosser 3 schreibt deshalb Paulus, Vers 12, habt angezogen, Kolosser 3, Vers 12, habt angezogen, was es wörtlich heißt, als was? Auserwählte Gottes, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, milde Langmut. Alle Ermahnungen aller Briefe können nur von denen umgesetzt werden, die von Gott selber zu auserwählten Heiligen und Geliebten gemacht worden sind. Das heißt, um die Ermahnungen umsetzen zu können, muss ich die Mittel dazu haben, dass ich das überhaupt kann. Ich kann von keinem dreijährigen Kind verlangen, dass es einen halben Zentner Holz transportiert. Ja? Das würde ich hoffnungslos überfordern. Wenn das Kind dann mal 17 geworden ist, dann wird es vielleicht sagen, ich kann auch anderthalb Zentner tragen. Versteht ihr? Ja? Also wir dürfen auch unsere Geschwister nicht einfach überfordern. Ja? Wenn jemand, es kann nicht jeder alles. Ja? Und deshalb kann ich jetzt nicht irgendwelche Kataloge aufstellen und sagen, wenn der 3 Jahre alt ist, muss er das können, wenn er 5 Jahre alt ist, muss er das können. Geht nicht. Weil jedes Wachstum eben individuell vom Herrn bestimmt ist. Wichtig ist, dass wir an der Stelle, wo wir gerade sind, genau das tun, was uns da klar ist. Mehr erwartet der Herr von uns auch nicht. Vers 3b kommt eine Anwendung. Jetzt, da die Thessalonicher von den Götzenbildern weg sich zu Gott hin bekehrt haben, nach Kapitel 1, Vers 9, sollen sie nicht mehr wie vorher teilweise in Unzucht leben. Götzenfeste waren damals meistens verbunden mit allerlei Arten von Unzucht. Das ist praktizierte Sexualität außerhalb eines Eheverhältnisses zwischen einem Mann und einer Frau. So ist die biblische Definition ganz egal, was uns irgendwelche Leute dafür verzapfen an Unsinn. Ja, ihr wisst, was ich meine. Partnertausch muss es auch gegeben haben. Ja, sonst würde nicht die Ermahnung dastehen, dass jeder sein eigenes Gefäß, seine Ehefrau, ihren Ehemann, ja, heilig hält, unbefleckt. Man denke etwa an 1. Korinther 5, wo jemand seines Vaters Frau genommen hat. Ja, also das war durchaus leider auch noch in der Gemeinde, kam das vor. Und dass das vorkam, das war ein Zugunglück, würde der Karl Geier gesagt haben. Ja, weil wir ja nicht gefeit sind, nicht jeden Blödsinn auch zu machen, wenn die Gelegenheiten da sind. Aber das Problem war, dass die Sache geduldet wurde in der Gemeinde. Und darum hat Paulus alle Register gezogen in 1. Korinther 5. Das möchte ich jetzt aber nicht lesen. Vers 4 bis 7 lese ich jetzt in 1. Thessalonicher 4. Jeder Heilige, Erwählte und Geliebte soll nun innerlich gewahren, so heißt das Wort eigentlich. Da steht nicht das Wort für erkennen, sondern für ein inneres Sehen. Wie er sein eigenes Gefäß in dieser Heiligkeit beziehungsweise dem Geheiligtsein und damit auch in Ehrbarkeit oder Wertschätzung gewinne oder besitze, nicht in Leidenschaft der Lust, wie auch die Nationen. Die Nationen sind immer, wie alle Menschen, die noch nicht glauben, von ihrer Lust gesteuert. Und genau diese Zwangssteuerung der fleischernen Lüste, die an und für sich zunächst einmal gar nicht böse sind, aber dann böse werden, ja, wenn nicht der Geist Gottes die Kontrolle darüber hat. Damit er seines Bruders, Vers 6, Rechte nicht überträte, noch hintergehe in der Sache, weil der Herr selber Recht oder Vergeltung übt über all dieses, wie wir auch euch zuvor gesagt und ernstlich bezeugt haben, denn Gott hat uns nicht zur Unreinigkeit berufen, sondern im Geheiligtsein. Ja, wir sind Geheiligte. Und jetzt geht's darum, dass wir alles tun, dass dieses Gefäß, das der Herr abgesondert und geheiligt hat, nicht verdorben wird. Ja, dass nicht falsches Zeug in dieses Gefäß zurückgeschüttet wird aus dem Leben, das wir vorher gelebt haben. In Vers 6 zur Vergeltung, ja, zu dem Punkt Vergeltung, da sagt Paulus in Galater 6, Vers 7, irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, was der Mensch sät, wird er auch ernten. Und er fährt dort weiter, wenn jemand in sein eigenes Fleisch hinein sät, oder der Unternehmer würde sagen, könnte man hier auch übersetzen, investiert ins Fleisch, dann wird er vom Fleisch Verderben ernten. Vielleicht nicht gleich, aber im Laufe der Zeit. Ja, wenn ich in meinem Leben eine falsche Weichenstellung mache, kann sein, ich laufe gegen irgendeine Wand. Und dann fährt der Paulus weiter, wenn wir aber in den Geist hinein säen, dann werden wir was? Aus dem Geiste bleibendes, ja, Leben ernten. Darum geht's. Ja. Das heißt nicht, dass wir uns nicht mehr mit fleischernen Dingen abgeben müssen. Sonst müssten wir eine Ecke sitzen und warten, bis der Herr kommt. Da würden wir dazwischen drin verhungern. Außer wir hätten 50 Leute, die uns jeden Tag was in den Mund schieben. Ja? Und solche verrückten Sachen sind in Thessalonich dann ja auch passiert, da kommen wir noch drauf. Zu Vers 4 noch, zum Thema Gefäß. Aus dem Zusammenhang bis Vers 7 sieht es auf den ersten Blick so aus, als ob hier nur Ehefrauen angesprochen wären. Das ist aber nicht der Fall, denn die Schrift sieht den ganzen Menschen als Gefäß. Nicht nur in Bezug auf Eheleute. Insbesondere wenn es um Auserwählte Gottes geht. Und was sie betrifft, da lesen wir bei Paulus in seiner Berufung in Apostelgeschichte 9, Vers 15, um diesen Gedanken etwas zu stützen. Da spricht der Herr zum Ananias, der gesagt hat, zu dem Saulus soll ich gehen, weil der bringt mich doch um. Und dann kriegt er zur Antwort, geh hin, denn dieser Paulus, Saulus noch damals, ist mir ein auserwähltes Gefäß. Ja, der Herr hat praktisch auf einen Schlag dieses Gefäß geleert und hat seinen Geist reingegossen. Und jetzt konnte der Paulus sofort das Alte Testament komplett verstehen, wie es zu verstehen beabsichtigt ist von Gott. Ja, Gesetz und Propheten, alles. Das Erste, was er in Damaskus gemacht hat, war, er wies nach, dass der kurz zuvor gekreuzigte Jesus der Messias ist. Und er war noch ein paar Tage erst vom Geist erfasst geworden. Ja, das ist was völlig Undenkbares eigentlich, wenn man da dran denkt. Das zum Thema Gefäß. Dann in 2. Korinther 4, Vers 7. Dort finden wir, Entschuldigung, ich habe ja den Vers noch nicht einmal fertig gelesen. Entschuldigung, ich lese den aber ganz. Apostelgeschichte 9, Vers 15. Der Herr aber sprach zu ihm, gehe hin, denn dieser ist mir ein auserwähltes Gefäß, meinen Namen zu tragen, sowohl erstens Nationen, zweitens Könige, drittens Söhne Israels. Ja, wir haben heute Morgen gehört, Israel ist das erwählte Volk Gottes. Es ist Jahwes erstgeborener Sohn, kriegt der Pharao gesagt. Ja, und deshalb, lass meinen Sohn ziehen, sonst werde ich deinen erstgeborenen Sohn töten. Und das ist ja nachher passiert, später, ein paar Monate vielleicht. Also, und jetzt hat der Herr also dieses Gefäß gefüllt mit allem, was nötig war, um den in diesem Vers angesprochenen dreifachen Auftrag auszufüllen. Paulus schreibt weiter zum Thema Gefäß, 2. Korinther 4, Vers 7. Wir aber haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Das heißt, der Herr ändert nicht das Gefäß, sondern er ersetzt den alten Inhalt mit neuem Inhalt. Ja? Damit die Überschwänglichkeit der Kraft sei Gottes und nicht aus uns. Wir als fleischerne Wesen, wir könnten höchstens religiös werden. Ja? Und sage, Herr, jetzt mache ich noch das für dich und das für dich und das für dich. Und wenn ich die ganzen Sachen alle gemacht habe, dann bin ich schließlich heilig. Und der Herr sagt, nee, so einen Unsinn machen wir nicht. Ich heilige dich, ich sondere dich ab, ich fülle dich. Und dann wird was gemacht. Nicht anders. Und wo Menschen unterwegs sind, ja, die uns irgendwelche Vorschriften machen, da müssen alle roten Lampen angehen. Alle. Der Schatz selber, der steht in Vers 6 in 2. Korinther 4. 2. Korinther 4, Vers 6. Denn der Gott, der sprach, aus Finsternis leuchte Licht, ist es, der in unsere Herzen leuchtet. Leuchtet. Zum Lichtglanz des Wissens um die Herrlichkeit Gottes im Angesicht Christi. Das heißt, der Herr gießt Licht in das Gefäß und dieses Licht durchleuchtet dann uns als Ganzes. Ja? Und irgendwann kommt es so weit, dass dieses Licht nach draußen zum Vorschein kommt, indem wir entsprechend wandeln. Römer 5, Vers 5 ergänzt das Bild noch, wonach die Liebe Gottes ausgegossen ist. Mit was? Zusammen mit dem Heiligen Geist. Da steht, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Und jetzt jemand kommt und sagt, ja, du brauchst noch eine spezielle Handauflegung, damit du die Fülle des Geistes bekommst. Können wir sagen, brauchen wir nicht. Vergiss es. Wir haben das. Das Problem ist nur, dass wir oft dem Geist nicht genügend Raum geben, ja, wenn er uns zu bestimmten Sachen drängt, die uns nicht gefallen. Ja, dann sagen wir, ach, das mach ich nicht, da kann ich dumm dastehen vielleicht oder was auch immer. Nee. Es ist alles da, was ich brauche, um göttlich zu leben. Muss ich mir selber am Kragen nehmen. Ja? Ich brauche nicht um mehr Heiligen Geist bitten, ich brauche nicht um mehr Liebe bitten, sondern ich muss eher bitten, Herr, gib, dass die Liebe, die du in mich ausgegossen hast, dass die auch rauskommt. Die ist ja drin. Sonst würde es doch der Paulus so nicht geschrieben haben, oder? Dann würde er auch stehen, Herr, ich muss um Liebe beten. Das muss ich nicht, sondern dass die Liebe besser zum Ausdruck kommt, die da ist. Galater 4, Vers 6, da steht wieder, weil ihr aber Söhne seid, so sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der da ruft, Abba, Vater. Erst wenn der Geist da ist, kann ich Abba, Vater sagen. Logischerweise. Vorher nicht. Wer macht dann den Anfang? Der gleiche, der einst im Garten sagte, Adam, wo bist du? Gott macht den Anfang. Und er bringt uns auch dazu, dass wir so wandeln, wie er es haben möchte. Und damit ist dein und mein, obwohl irdenes, zerbrechliches, fehlbares, versuchliches Gefäß mit diesen Inhalten geheiligt, abgesondert vom profanen oder weltlichen oder irdischen Gebrauch für den Herrn. Die genannten göttlichen Inhalte sollen aus uns, aus dir und mir, in unsere Umgebung überfließen. Und darum dürfen wir eben beten und sagen, Herr, schenk, dass nicht die Sachen, die du in mich reingegeben hast, dass die da drin bleiben, sondern dass sie überfließen, dass sie denen, die um mich rum sind, zur Hilfe werden, zur Freude werden. Zum Trost werden. Und deshalb ermahnt Paulus in unserem Text in 1. Thessalonicher 4, Vers 4, jeder Heilige soll sein eigenes Gefäß, soll nicht gucken, ob der Eberhard richtig wandelt oder der Ruben oder einer von euch, das ist nicht meine Aufgabe, sondern ich muss gucken, dass mein Gefäß sauber bleibt. Ja. Dass jeder Heilige sein eigenes Gefäß in dem Zustand des Geheiligtseins besitzen oder halten. Das ist meine Aufgabe. Nichts Fremdes wie der Göttliches soll hineinkommen, nicht Lehren, Utopien, Narrative und Propaganda, die Politik, Wissenschaft und Medien heute massenweise und gigantisch zunehmend verbreiten. Wenn ich mich dem Zeug zu lange aussetze, ja, dann werde ich einfach durch die Information von innen geformt. Ja. Information hat den Zweck, dass ich von innen her geformt werde. Und wenn die falsche Information reinkommt und da drin sich einnisten kann, dann werde ich anfangen, falsch zu denken. Ja, und welch kurze Halbwertszeit diese Theorien zum größten Teil haben, das haben die letzten Monate vor dem 5.11.24 gezeigt. Ja. Alles, was die Zeitungen so alles zusammengeschrieben haben über Trump, dass er ja nicht zur Wahl kommt, das ist zusammengebrochen. Und jetzt sind die Leute vor ihrem Scherbenhaufen. Ja, was Gott mit dem macht, das ist was ganz anderes. Ja, aber wir sehen, was die Propaganda in der Lage ist zu tun. Und Gott kann dann sagen, Freunde, ihr habt die Rechnung ohne mich gemacht. Paulus begründet das in 2. Korinther 4, Vers 7, dass wir den Schatz in irdenen Gefäßen haben, damit die Überschwänglichkeit der Kraft sei, die unseres Gottes und nicht aus uns. Ja, dieses Gefäß wird sogar aufgerieben. Ja, das äußere Gefäß, das wird irgendwann zerbrechlich, ja, indem wir alt werden. Aber trotzdem sagt der Paulus kostbar in 2. Korinther 4, Vers 16, deshalb werden wir nicht mutlos, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, ja, das Gefäß unseres Leibes aufgezehrt wird oder aufgerieben wird, so wird doch der innere neue Mensch Tag für Tag hinauf erneuert. Ja, macht der Herr Tag für Tag, indem er sich für uns verwendet. Oder wie es in Römer 8 weiter vorne heißt, dass der Geist sich für uns verwendet mit unaussprechlichen Seufzern. Weil wir manches Mal nicht einmal genau wissen, was wir beten sollen. Und hinauf erneuert bedeutet, er verwandelt uns im Lauf seiner Erziehung in Gottes Bild. Durch den Herrn Jesus, den Geist, so lesen wir in 2. Korinther 3, 17 und 18. Und in Vers 16b, also hier in 2. Korinther 4, ist eine Verheißung. Obwohl das Gefäß unseres Leibes im Lauf der Zeit aufgerieben wird, ergänzt der Herr selber ständig den Inhalt bis zum Vollmaß, sodass was rausfließen kann, ja. Das macht er. Ja, wenn ich sagen muss, Herr, ich bin ja jetzt zu gar nichts mehr fähig, weil ich zum Beispiel im Rollstuhl sitze, ja, oder im Krankenbett liege, womöglich jahrelang, Herr, zu was bin ich eigentlich noch fähig? Und dann kann Gott zum Gotteskind sagen, du kannst noch beten, auch wenn die Kraft nur für 20 Sätze reicht. Das ist so wichtig, ja, dass ich dich jetzt nicht einfach wegnehme, sondern dass ich dich dort drin lasse in der Situation, weil ich dich genau für den Zweck noch gebrauchen will, hier auf dieser Erde. Und so kann so jemand auch getröstet sein. Ich weiß noch, meine Schwiegermutter, die war 4 Jahre im Rollstuhl und die hat immer wieder mal gesagt, jetzt kann ich euch gar nichts mehr helfen. Ja. Und dann haben wir sie getröstet, Rosi und ich, und gesagt, Mama, du kannst beten, das ist sowas von wichtig. Ja, du kannst jetzt nichts anderes mehr, aber beten kannst du. Musst dich umsonst nichts mehr kümmern. Vers 8, ein wichtiger Vers. Paulus sagt hier ganz klar, wer dies verachtet, also diese Ermahnungen, nicht nur das, was in den paar Versen davor steht, sondern grundsätzlich alle Ermahnungen, die wir in den paulinischen Briefen für die Gemeinde finden, die sind Anordnung unseres Gottes. Ja, nicht der Paulus angeordnet oder der Silas oder der Timotheus, sondern der Herr durch diese Brüder. Und damit ist es Gebot. Ich kann mir nicht raussuchen, naja, das gefällt mir von den Anweisungen und das andere, mit dem habe ich meine Probleme. Geht nicht. Alles sollen wir lernen und können es. Vers 9 und 10a, dort gibt Paulus ein schönes Zeugnis an die Thessalonicher. Er musste ihnen die Bruderliebe nicht nahelegen, sie grundsätzlich zu ermahnen. Sie waren von Gott selber gelehrt, ja, zu lieben, weil er aus Liebe seinen Sohn gab, haben wir heute Morgen und gestern Abend gehört. Er hat seinen Sohn aus Liebe gegeben. Und die Liebe hört ja nicht auf. Die hört auf, nicht auf zu suchen, bis sie findet, zum Beispiel. Ja, und noch viele andere Sachen auch. Was heißt von Gott gelehrt sein? Und Galater 2, Vers 20, haben wir heute auch schon gehört, glaube ich, den Vers. Ich bin zusammen mit Christus gekreuzigt. Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir, nämlich durch seinen Geist, nach Galater 4, Vers 6. Was ich aber jetzt lebe im Fleischleib, müssten wir da eigentlich sagen. Im Fleischleib lebe ich durch was oder durch wen? Durch den Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt und sich selber für mich hingegeben hat. Ich finde Galater 2, Vers 20, das ist so ein Vers, den kann ich mir immer selber vorlesen und ich muss nicht einmal meinen Namen einsetzen, der steht ja da schon drinne, ja? Dass der Paulus sagt, ich bin. Und wenn ich das jetzt lese, dann sage ich das ja von mir selber. Ich bezeuge das damit auch öffentlich. Ich bin zusammen mit Christus gekreuzigt. Also steckt da eine ganz gewaltige Ermahnung. Und dann steht da auch noch drin, der sich selber für mich hingegeben hat. Also nicht im kollektiven Sinn, für all die Frommen hat er sich da gekreuzigen lassen, sondern für dich und für mich, ja, ist er da gehangen. Ganz persönlich. Und deshalb sagt er zum Beispiel in 2. Korinther 5, Vers 14 und 15, denn die Liebe des Christus drängt oder nötigt uns zu urteilen. Da einer für alle gestorben ist, lagen damit alle im Tod, so heißt es wörtlich. Und er ist für alle gestorben, auf dass die, welche leben, eben seine Auserwählten, nicht mehr sich selbst, sondern dem leben, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Und jetzt ist es so, dass wir ja diese Liebe, die er für uns empfindet und sie auch auslebt, dass wir diese Liebe weitergeben sollen. Wie geht es? Zum Beispiel Epheser 4, Vers 32, da steht, seid aber gegeneinander gütig, mitleidig, einander Gnade erweisend, gleich wie auch Gott in Christo euch Gnade erwiesen hat. Er, unser Gott und Vater, liebte uns zuerst. Er wies uns zuerst Gnade in Christo Jesu, sogar vor den Äonen. 2. Timotheus 1, Vers 9. Ja. Und darum zwingt uns diese Tatsache geradezu, dasselbe zu tun, tun zu wollen, tun zu lernen. Der Herr sagt ja nicht, du musst sofort alles können, sondern er sagt, guck, ich habe dir alles gegeben, jetzt fang mal an. Und wenn du von zehn Schritten neunmal hinfällst, irgendwann wird es umgekehrt, du fällst von 10 Schritten nur noch einmal hin. Ja, und dann ist das eine Progression, eine Steigerung, ein Lernen. Jetzt kommt Vers 10 bis 12. Wir ermahnen euch aber, reichlicher überzufließen, lesen wir in Vers 10b, wie Paulus auch in Vers 1 bittet und ermahnt in dem Herrn Jesu, im Ausleben der Gottesordnungen, die Paulus zu den Thessalonichern predigte und die Brüder es vorgelebt haben, ja, als sie nur wenige Wochen bei ihnen weilten. Paulus ermahnt in Vers 11 und 12 alle Leibesglieder zu einem möglichst autarken Leben. Sie sollen, sagt er, sich beeifern oder ihre Ehre da reinzusetzen, still zu sein und also geräuschlos gewissermaßen in ihrer Umwelt zu leben, ihre eigenen Geschäfte zu betreiben. Auch in dem Sinne, jeder soll sich um seine eigenen Angelegenheiten kümmern, uns nicht kümmern lassen. Ja, kümmern, nicht kümmern lassen. Jeder soll mit was? Mit seinen eigenen Händen arbeiten. Natürlich kann das nicht jeder. Und dazu ist die Gemeinde in die Lage versetzt, dass es solche hat, die dann einspringen können, ja, dort, wo was nicht mehr geht. Aber ansonsten steht ganz klar da, mit eigenen Händen arbeiten. So geboten die Brüder durch Christus und so lebten sie es vor. In 1. Thessalonicher 2,9 sagt Paulus, denn ihr gedenket, Brüder, an unsere Mühe und Beschwerde Nacht und Tag arbeitend, um niemand von euch beschwerlich zu fallen, haben wir euch das Evangelium Gottes gepredigt. Und prompt lesen wir in Apostelgeschichte 18, Vers 1 bis 4, nach diesem schied er von Athen, also das war unmittelbar, nachdem er von Korinth aus den Thessalonichern geschrieben hatte, kam er dann nach Korinth. Und als sie einen gewissen Juden fanden, mit Namen Aquila, aus Pontus gebürtig, der kürzlich aus Italien gekommen war, und Priscilla, seine Ehefrau, ganz köstliche Leute. Da freue ich mich, bis ich die persönlich kennenlerne. Weil Claudius befohlen hatte, dass alle Juden sich aus Rom entfernen sollten, ging er zu ihnen. Und weil er gleichen Handwerks war, blieb er bei ihnen und arbeitete. Denn sie waren Zeltmacher ihres Handwerks. Und jetzt erst kommt Vers 4, und er unterredete sich aber in der Synagoge an jedem Sabbat und überzeugte Juden und Griechen. Das Erste, was der Paulus dort gemacht hat, er hat nach Arbeit geguckt und dann fing er an, in der Synagoge sein Evangelium zu predigen. Er hat nicht gesagt, jetzt gehe ich mal nach in die Synagoge und dann gucke ich, ob da jemand ist, der mich durchfüttert und dann kann ich ja sauber predigen. Nee, umgekehrt hat der Paulus gehandelt. Immer. Das könnt ihr in Ephesus nachlesen. Überall in der Apostelgeschichte hat er so gehandelt. Und dasselbe gilt, wie gesagt, in Apostelgeschichte 20 kann man das dann nachlesen. Da sagt er in der Rückschau, kurz bevor er abreist in seiner letzten Reise nach Jerusalem, ihr selbst wisst, dass meinen Bedürfnissen und denen, die bei mir waren, diese Hände gedient haben. Ich habe euch alles gezeigt, dass man also arbeitend sich der Schwachen annehmen und eingedenk sein müsse der Worte des Herrn Jesus, der hat selber gesagt, geben ist seliger als nehmen. Und das ist ein Grundprinzip für alle Christusglieder. Wo Versammlungen und christliche Werke das verlassen haben, sind sie sehr schnell in ungesunde finanzielle Abhängigkeiten geraten, siehe, Klammer auf, Staatskirchen oder fromme Einrichtungen andererseits. Und sie müssen bis heute ein gutes Stück weit das Lied derer singen, deren Brot sie essen. Ja? Dann kann der Staat plötzlich über die Kirche verfügen und denen zu sagen, was sie zu machen haben in besonderen Fällen. Wenn die Kirche unabhängig gewesen wäre, hätte ich gesagt, Leute, ihr seid wohl nicht ganz dicht, hat der Peter Hane gesagt, ja, in seinem Buch. Ja, wie könnt ihr uns verbieten, die Gottesdienste abzuhalten, egal unter welchen Randbedingungen? Das geht überhaupt nicht. Und da hätte der Staat eingeknickt, hundertprozentig. Ja, so ist es eben. Jetzt ist es aber in Thessalonich passiert, hatte ich schon gesagt, da kamen Irrlehrer rein und die hatten die Thessalonicher belehrt und gesagt, wir leben bereits im 70. Siebener. Ihr habt ja Drangsale, ihr seht's ja. Und der Paulus hat euch auch von der Drangsal gesagt, also sind wir in der Drangsal. Und jetzt gab's einige Thessalonicher, die haben gesagt, oho, das ist ja toll. Ja, wenn der 70. Siebener, der dauert ja genau 7 Jahre, also was mache ich? Ich hocke mich jetzt aufs Sofa und warte, bis das um ist. Und sie haben sich für, womöglich von Leuten verhalten lassen, die nicht ganz so fromm gedacht haben. Haben gesagt, wir schaffen lieber noch ein bisschen. Ja, wer weiß, ob das alles stimmt. Und haben sich verhalten lassen. Und prompt muss der Paulus harte Worte schreiben, die lese ich jetzt vor, in 2. Thessalonicher 3, 6 bis 15. 2. Thessalonicher 3, ich lese 6, 7 bis 15. Denn ihr selbst wisst, wie ihr uns nachahmen sollt, denn wir haben nicht unordentlich unter euch gewandelt, noch haben wir von jemand Brot umsonst gegessen, sondern wir haben mit Mühe und Beschwerde Nacht und Tag gearbeitet, um nicht jemand euch beschwerlich zu fallen. Und jetzt kommt ein wichtiger Punkt. Nicht, dass wir nicht das Recht dazu haben, also vom Evangelium zu leben, hat der Herr Jesus ganz klar gezeigt gehabt, dass es geht. Er sagt aber, nicht, dass wir nicht das Recht dazu haben, sondern damit wir uns euch selber zum Vorbild geben. Damit ihr uns nachahmt. Nicht einfach hinterdrein laufen, sondern nachahmen. Denn als wir bei euch waren, geboten wir euch dieses. Wenn jemand nicht arbeiten will, so soll er auch nicht essen. Denn wir hören, dass etliche unter euch unordentlich wandeln, indem sie nichts arbeiten, sondern fremde Dinge treiben. Die haben irgendwas gemacht, aber nicht gearbeitet. Und jetzt kommt ein hartes Wort. Solchen aber gebieten wir und ermahnen sie in dem Herrn Jesus Christus, dass sie in der Stille arbeitend ihr eigenes Brot essen. Ihr aber, Brüder, werdet nicht mutlos im Gutes tun. Wenn jemand unserem Wort durch den Brief nicht gehorcht, den bezeichnet und habet keinen Umgang mit ihm, auf dass er beschämt werde. Und jetzt kommt eine wichtige Einschränkung. Achtet ihn aber nicht als einen Feind, sondern weiset ihn zurecht als einen Bruder. Das ist Paulus, vielmehr unserem Herrn und Haupt, so ernst, dass er Ausschluss aus der Versammlung anordnet, wenn jemand sich nicht an die Anweisungen dieser Brüder hält. Das gilt doch auch heute noch, oder? Das ist natürlich heute verpönt im christlichen Lager und deshalb schwappt der ganze Müll der uns umgebenen, in sittlichem Niedergang befindlichen Gesellschaft fast ungehindert in Versammlungen hereinkommt und die teilweise verunstaltet, sodass man sie fast nicht mehr als christliche Versammlung erkennt, weil die das Gleiche machen wie die draußen. Ich will jetzt gar keine Themen nennen, das ist müßig, ihr wisst alle, was ich meine. Und die Grenze, die hat der Paulus ganz klar gesetzt. Der Ausschluss aus der Gemeinde ist nicht eine Strafaktion, sondern eine Aktion, die den, der ausgeschlossen wird für eine Zeit, ja, dass der zur Besinnung kommt und wieder zurückkehrt, ja, sich den Anordnungen der Schrift beugt. Dazu muss er ausgeschlossen sein und er soll nicht verachtet werden, sondern man muss ihm sagen, du bist jemand, der sich gerade als bewusst ungehorsam in Christo benimmt. Versteht ihr, was ich damit sagen will? Ja? Das sind Brüder oder Schwestern, die aber bewusst im Ungehorsam leben. Und das sollen sie nur so lange, bis sie umkehren. Also bezieht sich Paulus in diesem Abschnitt im zweiten Brief direkt zurück auf den unseren in Kapitel 4, Vers 10b bis 11 oder 12. Mit eigenen Händen arbeiten, sein eigenes Brot essen, bewirkt also ein anständiges, geziemendes und soweit irgend mögliches, unabhängiges, autarkes Leben, gegenüber allen außerhalb des Christusleibes. Und damit sind Leute, die so leben, zwangsweise, ohne dass sie nur ein Wort sagen müssen, ein Zeugnis. Und darum geht es dem Paulus, um das Zeugnis, dass man anders leben kann. Dass man nicht für die Ziele dieser Welt eingespannt werden kann. Die Leute merken, die sind bescheuert, ja, weil sie auf irgendwas warten, was sie irgendwo im Nirvana suchen. Und trotzdem sind die Leute brauchbar, die machen ihren Job. Ja, die als Kinder sind, machen die ihre Hausaufgaben, sind womöglich die Besten in der Schule und so weiter und so weiter. Darum geht's zum Zeugnis. Darum ging es dem Paulus. Und jetzt würden wir, wenn wir noch länger Zeit hätten, ja, in die Verse Kapitel 5, 22 folgende einsteigen. Ja. Ein paar Minuten habe ich noch, glaube ich. Gell? Und jetzt komme ich noch einmal auf den Zustand zurück. Ich habe ja vorhin am Anfang, habe ich doch den ganzen Abschnitt durchgelesen und habe einfach die Thematik, Vers 13, Kapitel 4 bis Kapitel 5, Vers 11, wo es um den Tag Gottes ging, habe ich weggelassen. Was bedeutet das? Der Paulus sagt, wandelt so und so und so und so und so. Plötzlich werdet ihr den Ruf hören. Plötzlich. Mitten aus einem solchen Leben. Und ich weiß nicht, wie es euch jetzt gegangen ist. Habt ihr irgendwas gehört, wo der Paulus was schreibt, indem er sagt, wenn dann die Entrückung ansteht, dann müsst ihr besonders das und das und das tun. Habt ihr sowas gehört? Ich glaube nicht. Ich habe mir Mühe gegeben, das so rüberzubringen, wie es da drin steht. Ja. Und das bedeutet doch für uns, wir leben, egal wie weit die Entrückung noch weg ist, nach genau diesen Ordnungen. Und dann wird uns plötzlich der Kommandoruf aus dem Himmel treffen und der Herr wird sagen, jetzt geht's weg. Jetzt geht's weg. Jetzt kannst du alles fallen lassen. Ich muss also nicht nur meine Bühne aufräumen oder den Keller ausräumen und allen Müll entsorgen und einen Zettel schreiben, morgen bin ich nicht mehr da oder vielleicht in 3 Wochen. Alles nicht. Der Herr reißt uns raus. Ja, wie kurz vorher und er uns irgendwie noch genaueres mitteilt, das lassen wir ganz einfach offen. Es steht nichts darüber da, außer dass der Tag für uns herankommt, sichtbar. Mehr steht nicht da. Ohne Termin, ohne Datum können wir nach diesen Ordnungen leben. Und dann tun wir genau das Richtige. Und wir sind noch ein Zeugnis an die unsichtbare und die sichtbare Welt um uns. Jetzt möchte ich noch in ein paar Minuten auf die Verse 16 bis 18 im Kapitel 5 eingehen. Die sind mir persönlich, auch für mich als persönliche Ermahnung im Alltag, sehr wichtig. Und zwar steht dort, ich nehme die Verse zusammen, da steht, freuet euch alle Zeit. Vers 17, betet unausgesetzt. 18, dank saget, nicht dank denket, dank saget in allem. Es sind, soviel ich weiß, die kürzesten Anweisungen, also die kürzesten Verse in den paulinischen Briefen. 3 Verse, mein Gut, es gibt eigentlich keine Verseinteilung, aber die ist nicht dumm an der Stelle. Ja? Das sind 3 Sachen, die man getrennt betrachten kann, die aber innerlich zusammengehören. Und da sind ja schließlich steile Herausforderungen drin in diesen Aussagen. Freut euch alle Zeit. Ja, und wenn ich 6 Monate oder 6 Jahre oder noch länger im Krankenbett liege, was mache ich dann? Betet unausgesetzt, dann saget in allem. Ja, und wenn ich jetzt Unrecht erleide, dann soll ich Dank sagen? Wie bitte? Vers Vers 18 folgt dann eine besondere Anweisung und die gilt meiner Meinung nach, das dürft ihr auch gerne anders sehen, speziell für diese drei Befehle aus 16 bis 18a. Begründung: Paulus setzt diese Anweisung, die ich gleich sage, hinter genau diese drei Dinge, nicht ans Ende des Abschnitts in Vers 22 und er setzt sie auch nicht früher. Er sagt: Denn dieses ist der Wille Gottes in Christo Jesu gegen euch. Nämlich, dass ich mich alle Zeit freue, dass ich unausgesetzt bete, dass ich Dank sage in allem. Man könnte es auch anders wiedergeben, nach dem, was ich früher schon erklärt habe. Denn dieses erwartet unser Gott in Christo Jesu von euch. Warum kann er das erwarten? Weil er uns alles gegeben hat, dass wir diese Dinge erlernen können. Erlernen können. Wenn die Schrift uns Befehle gibt, dann sind sie im Gegensatz zu solchen, die von allen Religionen stammen, immer umsetzbar und erlernbar. Was nicht heißt, dass das jeweils leicht oder ohne Überwindung geht, natürlich. Ja, das steht ja hier nicht. Aber es geht. Du und ich können es durch den Christus in uns erlernen. Merksatz an der Stelle: Unser Gott verlangt nie, gar nie, etwas von dir und mir, wofür er uns nicht zuvor in uns die Voraussetzungen geschaffen hat und dir und mir die zum Ausüben notwendige Kraft gibt. Wenn der Herr also etwas von mir verlangt, ich mache jetzt ein Beispiel, ich habe ein Auto mit einem leeren Tank. Jetzt kommt der Herr Jesus vorbei und sagt: Du fährst jetzt sofort nach Hamburg. Und da sage ich: Ich habe kein Geld fürs Tanken. Was macht er? Er gibt mir genauso viel Geld, wie ich brauche, um nach Hamburg zu fahren. Das brauche ich nicht erbetteln. Wenn der Herr mir also von mir etwas verlangt, ja, dann gibt er mir genau das Maß an Kraft, an Durchhaltevermögen, an Freudigkeit zu dem, was er will, dass ich es mache. Zum Vers 16 jetzt. Freut euch alle Zeit. Was bedeutet? Wir haben offensichtlich auch in Schwierigkeiten, Nöten, Druck und Leiden aller Art Gründe, die in uns Freude auslösen sollen. Paulus schrieb aus dem Gefängnis zur Illustration, denn er, der Epaphras, Philipper 2, 27, war auch krank, dem Tode nahe. Aber Gott hat sich über ihn erbarmt. Nicht aber über ihn allein, sondern auch über mich, damit ich nicht Traurigkeit auf Traurigkeit hätte. Also hatte das der Paulus im Gefängnis. Traurigkeit auf Traurigkeit. Aus verschiedenen Gründen, die er teilweise auch nennt. Und trotzdem schreibt er in Kapitel 4, Vers 5, und 4 und 5, und dort verwendet er einen Imperativ. Ja? Nicht, möchtet ihr euch nicht mal wieder freuen? Er sagt: Freut euch, sagt er, in dem Herrn wann? Alle Zeit. Wiederum will ich sagen: Freut euch, lasst eure Gelindigkeit oder Milde kund werden allen Menschen. Warum? Der Herr ist mit Händen greifbar. So steht es wörtlich da. Hier. Greifbar. Er ist sogar in mir. Wenn Paulus das lernen konnte, dann können wir es auch lernen. Auch wenn wir damit Mühe haben. Und die Verheißung in Vers 5 ist ja kostbar. Da steht: Der Herr ist mit Händen greifbar. Das hat eine doppelte Bedeutung. Erstens habe ich schon gesagt, er ist in mir und in dir drin. Das ist das Erste. Und zweitens ist er tatsächlich greifbar, weil wir in der Nähe des Endes dieses Zeitalters leben. Ja? Doppelte Nähe haben wir da zur Verfügung. Jetzt sage ich noch ein paar Worte zu Vers 17. Betet unausgesetzt. Ja, was ist das jetzt? Soll ich etwa 24 Stunden beten rund um die Uhr? Sicher nein. Das würde ja schon der Anweisung in Kapitel 4, Vers 12 widersprechen, dass ich mit meinen eigenen Händen arbeiten soll, um meinen Unterhalt zu verdienen. Ja, deshalb sieht man, das kann nicht bedeuten, dass ich jetzt 24 Stunden auf den Knien liege. Das kann durchaus mal sein in einer besonderen Situation. Das will ich nicht ausschließen, ja, dass der Herr das möchte, aber nicht grundsätzlich. Aber während der Arbeit und der Zeitspanne, in der ich wach bin, gibt es viele Möglichkeiten, Teile meiner Gedanken als Gebet zu formulieren. Indem der Paulus, oder der Salomo zum Beispiel sagt, wälze deine Werke auf Yahweh. Und was passiert dann? Deine Gedanken werden zustande kommen. Wenn ich jetzt sage, Herr, egal ob ich jetzt am Arbeitsplatz, in der Schule oder sonst wo in der Situation komme, wo ich sage, Herr, was soll ich jetzt sagen, was soll ich machen? Herr, gib mir jetzt ja, die richtigen Worte, die richtigen Gedanken, etwas zu tun, was dir in dieser Situation Ehre macht. Wird er das tun? Hundertprozentig. Die Verheißung ist da. Ihr kennt alle die Geschichte vom Nehemia und von dem lesen wir da in Nehemia 2, Vers 4. Ich kann jetzt den ganzen Zusammenhang nicht lesen. Da fragt ihn der König, warum bist du traurig? Und dann erschrickt er zu Tode als Mundschenk, weil das hätte seinen Tod kosten können. Und dann hat er es erklärt, warum? Weil seine Stadt wüst liegt. Und dann kommt der König raus und sagt, ja, was soll ich dir denn geben für deine Stadt? Und jetzt ist der Mann von den Socken, würden wir sagen. Und was steht jetzt von ihm da? Vers 4. Und der König sprach zu mir, Nehemia 2, lässt mal die ganze Geschichte, das ist ergreifend. Um was bittest du denn? Und jetzt kommt genau das, was ich meine. Da betete ich zu dem Gott des Himmels und ich sprach zu dem König. Ja, ist das nicht schön? Der Nehemia sagt, Herr, in die Situation dachte ich, komme ich gar nicht erst. Ja. Und jetzt musst du mir Weisheit geben, dass jedes Wort sitzt. Und dann hat er angefangen zu reden. Ganz kostbar. Und dann noch wenige Worte zu Dank saget. Saget in allem, denn ist dieser Wille Gottes gegen euch. Wenn jemand fragt, was ist der Wille Gottes, dann kann ich spontan mit Vers 16 bis 18 antworten. Ja, das fragen ja viele Gotteskinder. Ja, was ist denn der Wille Gottes für mein Leben? Da kann ich sagen, erstens mal freue dich alle Zeit. Bete alle Zeit, Dank sage in allem. Das ist das Erste, was ich sofort antworten kann. Das kann ich immer machen, ja, wenn ich will. In der Parallelstelle Epheser 5, Vers 20, dort unterbricht der Paulus eine längere Kette von Ermahnungen, das könnt ihr ja mal selber nachlesen, in Kapitel 5, Vers 20 und 21, indem er sagt, Dank sagend, alle Zeit für alles, dem Gott und Vater im Namen unseres Herrn Jesus Christus, euch einander unterordnend in der Furcht Christi. Danksagen ist mehr als Dankdenken, ihr versteht. Denn beim hörbaren Danken hört die unsichtbare Welt mit und sie sieht dann genau, aus welcher Situation heraus mein Dank kommt. Sie macht den Geber der Gabe größer. Wenn ich jetzt meinetwegen dem Daniel für etwas danke, was er mir gegeben hat, was mache ich dann? Dann hebe ich ihn über mich raus und danke ihm, dass er sich herabgelassen hat, mir was zu schenken. Und diese Haltung entsteht dann, wenn ich Dank sage, automatisch, ohne dass ich das drüber nachdenken muss. Ja? Danken ist eine Art freudige Unterordnung unter den, der mich beschenkt hat. Sie macht den Geber der Gabe größer. Und dazu im Fall des Gebetes eben den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus macht es groß. Und dazu sind wir ja schließlich da, hier auf der Erde, dass wir unseren Gott erheben in allem. Seid um nichts besorgt, sagt deshalb Paulus, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen zusammen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und jetzt kommt eine gewaltige Verheißung. Und der Friede Gottes, der all unser Denkvermögen übersteigt, wird eure Herzen und euer Denken bewahren und bewachen in Christo Jesu. Illustration: Wenn eine Hausfrau Suppe serviert, was macht sie mit der? Die tut sie in eine Schüssel und dann stellt sie Teller auf den Tisch. Wenn die Teller fehlen, was passiert dann mit der Suppe? Die läuft auf dem Tisch rum. Das heißt, die kommt nicht dahin, wo sie hin soll. Das war für mich schon einmal ein schönes Beispiel. Wenn ich also meine Anliegen vor Gott bringe, dann ist es gut, wenn ich die in einer Schüssel bringe. Und diese Schüssel heißt Danksagen. Herr, da kann ich sagen, Herr, ich danke dir jetzt, dass ich das, was ich jetzt als Anliege bringe, vor dich bringen darf. Und damit erhebe ich automatisch meinen Gott über mich und erwarte jetzt, darf erwarten, dass er meine Sinne, mein Herz bewahrt. In allem Dank sagen, in besonderen Schwierigen, wenn ich besonders in Schwierigkeiten bin, und das ist der letzte Gedanke jetzt, und wenn diese Last womöglich über längere Zeit anhält, was mache ich dann? Und ich habe das vielleicht in der Situation noch nicht gelernt, zu danken. Dann kann ich mit dem Einüben etwa so anfangen. Lieber Vater, du siehst, dass es mir, das ist meiner Seele, gerade nach allem anderen ist, aber nicht zum Danken zumut. Und dass ich große Mühe habe, das anzunehmen, was du mir jetzt auferlegst. Aber ich will es nun aus Gehorsam tun und ich will danken, weil das dein erklärter Wille gegen mich ist und weil es dich groß macht. Darf ich so beten? Ja, hoffentlich. Muss ich mich verstellen, wenn ich vor meinem Gott komme? Mein Gott und der permanent in mir wohnende Christus sieht doch meine Situation. Und ich kann nichts Besseres tun, als genau dieser Situation Ausdruck zu geben. Und genau das dürfen wir miteinander erlernen und so jeden Tag unseren Herrn Jesus Christus erwarten. Amen. Ich bete noch. Ja, lieber Vater, und ich möchte mich zuerst unter all dies beugen, was wir jetzt miteinander betrachtet haben, und du wolltest mir vergeben, wo ich nicht so gehandelt habe, wo ich anderen predige und selbst verwerflich geworden bin. Hab Dank, dass wir dies dir bekennen dürfen in allen Situationen. Und du bist es doch, der du uns alles das gibst, was wir brauchen, damit wir dir gemäß leben, bis plötzlich der Ruf kommt, jetzt geht's weg hier. Und darauf warten wir und segnen dich, du großer Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Amen.